Was wir vorhin als Psalm gebetet haben, gehört zu den ältesten Abschnitten des Neuen Testamentes. Wir sind hier gewissermaßen beim Urgestein des Evangeliums. Das ist noch deutlich älter als die Texten der Evangelisten, ja sogar noch älter als die Paulusbriefe, die ja bekanntlich vor dem Markus- und Matthäus- und Lukas-Evangelium geschrieben wurden. Paulus zitiert hier nämlich etwas, was ihm schon vorlag, einen Hymnus, ein Lied, das er aufgriff und das wahrscheinlich auch schon die Gemeinde in Philippi kannte, die Adressaten dieses Briefes, den er geschrieben hat. Und dieser antike Christushymnus beschreibt in knappen, komprimierten Worten das Geheimnis der Person und des Werkes Jesu. Wir haben es also hier mit einem der ursprünglichsten Glaubensbekenntnisse der Christenheit zu tun. Es gibt aus einer afrikanischen Kirche eine schöne Metapher zur Bibel. Dort sagt man, die Heilige Schrift sei wie ein Fluss. An vielen Stellen ist dieser Fluss ganz sanft und flach, sodass Kinder darin spielen können und ihre Freude haben. Und an anderen Stellen ist dieser Fluss gefährlich, ein reißender Strom. Und wieder an anderen Stellen sei dieser Fluss so tief, dass sogar Elefanten darin baden können. Dieser Christushymnus gehört zu den ungeheuer tiefsinnigen Texten, über die man stundenlang, ja monatelang nachdenken und dabei immer noch neue Entdeckungen machen kann. Ich möchte von diesen Entdeckungen zwei mit Ihnen teilen. Die erste heißt schlicht entäußert, erniedrigt, erhöht. Es ist ja eigenartig, wie gerafft hier das Christusgeschehen zusammengefasst wird, wie in unserem Glaubensbekenntnis, denn auch dort wird mit keiner Silbe das Leben Jesu erwähnt. Nichts von der Berufung der Jünger, von seinen Wundern, nichts von seinen Predigten, von seinen Gleichnissen. Stellen Sie sich mal eine Biografie vor, die nicht mehr enthält als die Umstände der Geburt, empfangen und geboren im Glaubensbekenntnis und dann die Umstände des Todes, gelitten, gekreuzigt und gestorben. Das wäre dann doch reichlich dürftig, eine solche Biografie, sie wäre schon fast entwürdigend. Aber genau so spricht Paulus von Jesus Christus. Und Sie werden staunen, dieser Hymnus ist sogar die einzige Stelle, wo Paulus in seinen Briefen überhaupt die irdische Existenz von Jesus erwähnt, abgesehen von der Geburt und vom Kreuzesgeschehen. Unser apostolisches Glaubensbekenntnis entspricht damit ganz den paulinischen Briefen, wenn es das Leben von Jesus nicht aufgreift. Und es entspricht auch unserem vielleicht allerersten Glaubensbekenntnis, allerersten, nämlich das, was wir hier lesen, was vom irdischen Jesus gerade mal sagt, er war den Menschen gleich, der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Das ist alles, was im großen Werk von Paulus aus der Zeit des Lebens Jesu vor seiner Kreuzigung beschrieben wird. Merken Sie, wie geradezu absurd die heute so weit verbreitete These ist, die sich sogar in den Schulbüchern vom Religionsunterricht wiederfindet. Fast überall kann man sie lesen, nämlich die These, der christliche Glaube habe sich im Laufe des ersten Jahrhunderts historisch entwickelt als eine sich schrittweise steigernde Glorifizierung des Menschen Jesus. Zunächst habe man Jesus verehrt als eine Art Propheten, einen, der eben überzeugend auftrat und manche Zeichenhandlung vollzog und eindrucksvoll von Gott erzählt hat. Aber dann, eben mit der Zeit, sei dieser Prophet immer mehr überhöht worden, bis man schließlich ihn zum Sohn Gottes machte. Und natürlich, wenn man auf diese These aufbaut, ist es dann naheliegend, gewissermaßen zum Ursprung zurückzukehren und aus Jesus dann wieder den reinen Propheten zu machen. Dann erzählt man sich noch gerne anschaulich seine Gleichnisse und zitiert aus der Bergpredigt, spricht wenn es hochkommt, vielleicht auch noch von Wundergeschichten. Aber Jesus ist und bleibt dann immer nur der Mensch mit dem besonderen Gottesverhältnis, aber eben nicht Gott selbst in Person. Aber diese ganze Theorie wird doch durch unseren heutigen Bibeltext gewissermaßen aus den Angeln gehoben. Denn dieser Text ist, wie gesagt, unumstritten einer der ältesten Texte überhaupt der Christenheit. Er ist älter als alle vier Evangelien, ja sogar älter als der Philipperbrief selbst, aus dem er stammt. Und dieses Bekenntnis, das zeitlich ganz am Anfang der Christenheit steht, hat offensichtlich noch gar kein Interesse an dem Jesus-Geschehen, das uns heute so vertraut ist. Denn das eigentliche Geheimnis Jesu liegt eben nicht in seinen Wundern und nicht in seinen Predigten, auch nicht in seiner Auseinandersetzung mit den Schriftgelehrten und Pharisäern. Nein, das eigentliche Geheimnis liegt in seiner Herkunft, in seinem Sterben und in seiner Erhöhung. Das ist der Schlüssel zum Verständnis Jesu und nur so können wir erfassen, worum es bei ihm geht. Und deshalb müssen wir auch alle Erzählungen der Evangelisten ganz auf diese entscheidenden Heilsereignisse hindeuten. Wir haben das auch bei den Abenden mit Professor Kammler in den letzten Wochen gehört. Es geht zum Beispiel bei der Jungfrauengeburt nicht um eine wundersame Geschichte, die uns beeindrucken soll, so wie ein Zauberkunststück uns beeindruckt, sondern es geht um das Geheimnis der Herkunft Jesu Christi. Er ist der ewige Gottessohn, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er, der sich so klein gemacht hat, dass er zum Embryo wurde im Leib von Maria. Ich fand es bei Paul Badde, einem Korrespondenten der Tageszeitung Die Welt. Er schrieb über das Geheimnis der Menschwerdung, ich zitiere: Es gibt kein aufreizenderes Dogma, dass Jesus übers Wasser ging, dass er Kranke heilte, selbst seine Auferstehung von den Toten, die Annahme also, dass er am Kreuz starb und nach 3 Tagen wieder ins Leben zurückkehrte. Das ist vielleicht starker Tobak, doch wer es glauben will, kann daran glauben. Das ist gar nicht so schwer. Die Menschwerdung Gottes aber, die Vorstellung also, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Urheber aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge, der Herr des Universums, der die Sonne, den Mond und alle Sterne, der auch meine Frau und mich, die Gattung der Elefanten, die Katze des Nachbarn und jede noch so kleine Amöbe in die Existenz gerufen hat, dass dieser Gott sich eines Tages in eine junge Jüdin einnistete, um Mensch wie wir zu werden, das ist einfach nicht mehr zu glauben. Da treffen sich der Atheist und der Christ, wenn er ehrlich ist. Dieses Dogma sprengt jede Vorstellung und jeden Verstand. Es ist unfassbar. Alles andere dagegen ist klein. Der Engel, die Verkündigung, die Geburt durch die Jungfrau. Dieser Glaube aber ist das Fundament der ganzen Christenheit. So schreibt er als Journalist und als sehr bewusster Christ. Unser Hymnus aus dem Philipperbrief kennzeichnet dieses Fundament als Entäußerung. Derjenige, der eigentlich doch auf der gleichen Stufe mit Gott steht, ja der allmächtige Gott selbst, entäußerte sich und kam zu uns Menschen auf Augenhöhe. Und dann folgte nach diesem unfassbar großen Schritt, ein zweiter Schritt nach unten. Der erste Schritt, der qualitativ doch keine Entsprechung hat, also völlig einmalig ist, dieser, und dann der zweite Schritt gewissermaßen ein quantitativer, denn er erniedrigte sich, indem er sich anklagen und verhöhnen, auspeitschen und schließlich kreuzigen ließ. Ja, es gab noch mehr Märtyrer in der Geschichte der Menschheit, die diesen Schritt gingen, die bereit waren, für ihre Überzeugung oder für andere Menschen zu leiden und zu sterben. Aber hier im Christusgeschehen ist es der Weg des allmächtigen Gottes in die Ohnmacht am Kreuz. Und genau deshalb ist dieses Geschehen ebenso einmalig wie das andere, nämlich das von Weihnachten, das von der Menschwerdung Gottes. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, welche zwei historischen Personen neben Jesus im Glaubensbekenntnis erwähnt werden? Das sind Maria und Pontius Pilatus. Maria ist der Inbegriff des Menschen, der bereit ist, Christus aufzunehmen. Und Pontius Pilatus gewissermaßen der Inbegriff des feindlichen Menschen. Und er steht für die unzählig vielen Herrscher und Tyrannen der Menschheitsgeschichte, die das Leben zur Hölle machen. Beiden Menschen liefert Gott sich in Christus aus. Zunächst liefert er sich der Maria aus, die ihn gebar, und dann dem Pilatus, der ihn tötete. Und im Glaubensbekenntnis wird diese Bewegung nach unten nochmals verstärkt durch den Satz von der Höllenfahrt Christi hinabgestiegen in das Reich des Todes. Hier im Hymnus aus dem Philipperbrief setzt gleich nach dem Kreuz die grandiose Aufwärtsbewegung an. Gott hat ihn erhöht über alle Namen. Und was anschließend folgt, bezieht sich auf die Wiederkunft Christi am Ende der Zeit. Ist Ihnen eigentlich aufgefallen, dass hier die Auferstehung Jesu und die Himmelfahrt nicht als Abfolge, nicht als Zweischritt, sondern als ein Ereignis dargestellt werden? Das ist anders, als wir es vom Lukas-Evangelium kennen. Dort ist zunächst die Auferstehung und dann wird die Himmelfahrt erzählt. Und dazwischen noch die Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten. Und so hat es sich ja dann auch in unserem Kirchenjahr abgebildet. Aber wie auch im Johannesevangelium finden wir bei Paulus diese Abfolge nicht. Dort lesen wir von den Erscheinungen des Auferstandenen, der zugleich der Erhöhte ist. Und die Begegnungen mit dem Auferstandenen sind bereits Begegnungen mit dem Erhöhten. Gott, Christus erscheint seinen Jüngern und auch Paulus vom Himmel her. Es ist bereits der Weltenherrscher zu Rechten des Vaters, der den Apostel erscheint. Und Paulus macht deshalb auch keinen Unterschied zwischen seiner Christusbegegnung vor Damaskus und der Christusbegegnung der Jünger unmittelbar nach dem Ostermorgen. Beide Male begegnet ihnen der auferstandene Gekreuzigte, der zu Rechten Gottes sitzt. Und im Johannesevangelium, das haben wir auch am vergangenen Montag gehört, ist die Begegnung mit dem Auferstandenen zugleich die Ausgießung des Heiligen Geistes. Christ, also Ostern, Himmelfahrt und sogar auch Pfingsten fallen dort auf dasselbe Datum. So auch hier. Gott hat ihn erhöht. Er ist dort wieder, wo er von Ewigkeit herkam. Er ist und bleibt der ewige Gottessohn. Und er ist zugleich aber doch ein anderer geworden, denn er trägt nun die Nägelmale des Kreuzes. Ja, das ist das Geheimnis von Karfreitag, dass Gott seit diesem Tag die Wundmale trägt, die er sich schlagen ließ, um uns mit sich zu versöhnen. Und lassen Sie mich es so formulieren, die Geschichte unseres Planeten, ja die Geschichte des ganzen Universums zielte auf dieses Geschehen, wo der Schöpfer zum Knecht und Sklaven und schließlich zum verurteilten Verbrecher wurde. Nicht weniger lesen wir hier in diesem heutigen Text. Lassen Sie uns, bevor ich noch einen zweiten, ebenfalls wichtigen Gedanken dranhänge, ein Lied anstimmen. Herr, dein Name sei erhöht. Wir singen es zunächst auf Deutsch und dann auf Englisch.
Herr, dein Name sei erhöht. Herr, ich singe dir zur Ehre. Danke, dass du in mir lebst. Danke für deine Erlösung. Du kamst vom Himmel herab, zeigst uns den Weg. Herr, du hast am Kreuz bezahlt für meine Schuld. Und sie legten dich ins Grab, doch du stiegst zum Himmel auf. Herr, dein Name sei erhöht. Lord, I lift your name on high. Now the living will sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high.
Denken Sie an den Hymnus aus dem Philipperbrief, wenn wir dieses Lied irgendwann mal wieder singen. Dieser Hymnus beschreibt nicht weniger als die universale Herrschaft des Gekreuzigten. Diese Herrschaft hat ein Ziel, auf das wir zugehen, denn es heißt dort, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Alle Knie werden sich beugen. Gemeint ist, alle werden Christus als den Herrn anerkennen, die im Himmel und auf Erden. Das ist ein typisch poetischer Ausdruck für die Gesamtheit. Für die Gesamtheit des Universums, kann man sagen. So finden wir es ja schon auf den ersten Seiten der Bibel. Gott schuf den Himmel und die Erde. Also alles. Aber dann wird extra noch ergänzt, auch die unter der Erde, also die Verstorbenen, werden Christus anerkennen. Vorhin erwähnte ich aus dem Glaubensbekenntnis die sogenannte Höllenfahrt Christi. Im Philipperhymnus ist sie nicht aufgenommen, zumindest nicht direkt nach der Kreuzigung. Und doch wird sie vorausgesetzt, wenn hier von den Verstorbenen die Rede ist. Christus stieg hinab in das Reich des Todes, sagen wir im Bekenntnis. In die Hölle, wie es im alten Wortlaut unseres apostolischen Glaubensbekenntnisses heißt. Das heißt aber, seit jenem Geschehen am Kreuz und am Karsamstag gibt es keinen Ort mehr, der von Gott nicht erreicht wurde. Der Teufel ist entmachtet und hat keinen Rückzugsraum mehr, wo er sich vor Jesus Christus verstecken könnte. Selbst die Hölle gehört dem Teufel nicht mehr. Und hören Sie bitte genau hin. Den Namen Jesu werden alle anbeten. Alle, die im Himmel und auf Erden und auch die unter der Erde. Der auferstandene und wiederkehrende Herr begegnet also auch den Verstorbenen. Und seine Möglichkeit, uns Menschen zu erreichen, endet nicht mit unserem Todesdatum. Und wissen Sie, ich frage mich, wie viel unnötiger Druck schon in der Seelsorge ausgeübt wurde, wenn Menschen im Sterben lagen und ihnen zusätzlich zu den körperlichen Schmerzen des Sterbens noch die seelischen Schmerzen einer ungeheuren Entscheidungslast aufgelegt wurden. Was für eine Tragödie. Als ob nach dem Tod keine Begegnung mit Christus mehr möglich wäre. Und zwar mit dem gekreuzigten Christus, dem Versöhner und Retter. Für den Philipperhymnus ist jedenfalls klar, dass auch die Toten ihn loben werden. Hören Sie das bitte mit, wenn Sie das nächste Mal das Glaubensbekenntnis sprechen, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Dieser Philipperhymnus mündet in einer universalen Rettungsaussage: Christus als Herrn anerkennen. Das ist kurz gefasst der Glaube. Und immer wieder finden wir diese Kurzformel, die doch alles zusammenführt: Kyrios Jesus, der Herr ist Jesus. Das ist das Urbekenntnis der Christen. Und dieser Ruf wird einmal rund um die Erde zu hören sein, auch in den Regierungspräsidien und Konzernzentralen, in den Stadien und in den Armutsvierteln, in den Krankenhäusern und auch in den Flüchtlingslagern, auch in den Gefängnissen, wo nicht die Opfer, sondern die Täter sitzen. Und in den unzähligen Gräbern dieser Welt. Ja, sowohl in den Mausoleen der Fürsten als auch in den namenlosen Massengräbern. Nicht weniger ist gesagt hier: alle werden ihn als Herrn anerkennen. Alle werden ihm glauben, wenn er ihnen begegnet. Der Philipperhymnus, wie übrigens auch Paulus als Ganzes, sieht diese Begegnung mit Christus als eine Begegnung zum Heil, nicht zum Unheil. Ich kann mir vorstellen, was manche jetzt unruhig macht. Ja, es stimmt, im Neuen Testament gibt es auch andere Aussagen. Solche, die mit diesem Heilsuniversalismus nicht vereinbart sind. Im Matthäusevangelium etwa setzt sich Gott am Ende der Zeit nicht allumfassend durch. Dann gibt es neben dem Licht Gottes auch eine ewige Finsternis. Und auch in den Vortragsabenden der letzten Wochen stellte sich immer wieder die Frage, wie wir denn damit umgehen können, dass es diese unterschiedlichen Aussagen über den Ausgang der Weltgeschichte gibt. Ich möchte dazu gerne auch zu einem speziellen Abend einladen. Es wird voraussichtlich im Herbst sein. Aber so viel vorweg: wer biblische Texte ernst nimmt, sollte ihre Aussage auch hören und sie nicht gleich gegen den Strich bürsten. Und dieses Bibelwort spricht eine klare Sprache. Am Ende wird Christus sein, alles in allem, so wie er alles bereits durch Christus und auf Christus hin geschaffen hat. Und so wie Gott, wie er Christus am Kreuz bereits die ganze Menschheit mit Gott versöhnt hat. Beides finden wir immer wieder bei Paulus und das jeweils an hervorgehobener Stelle. Ich denke 2. Korinther 5 und Römer 5, was ich gerade zitiert habe. Und das ist nicht in Harmonie zu bringen mit den Aussagen des Matthäusevangeliums oder auch des Hebräerbriefs, die von einem doppelten Ausgang der Geschichte sprechen. So eine Harmonisierung wird oft versucht mit einem verheerenden Ergebnis, das nämlich weder dem Matthäusevangelium noch Paulus gerecht wird. Da wird eine sogenannte Ja-Aber-Theologie daraus. Und die ist furchtbar. Nein, wir kommen nicht darum, auch Entscheidungen zu treffen, theologisch gut begründete Entscheidungen zu treffen bei der Frage, was denn nun gilt. Und ich habe mich sehr gefreut zu hören, dass mehrere meiner Vorgänger, darunter auch Pfarrer Elser, genauso darüber dachten. Ich möchte sie nicht überreden, aber zumindest offen für das Evangelium von Jesus Christus werben, wie es uns Paulus und insbesondere dieser Hymnus im Philipperbrief überliefert. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind, alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und sie werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Amen.